Herzlich willkommen bei What I Do Inspires You, der Leadership Talk, wo inspirierende Menschen ihre Begeisterung und Leidenschaft für das Thema Führung mit euch teilen. In der heutigen Folge des Podcasts What I Do Inspires You werde ich mich gemeinsam mit Maike van den Boom dem Thema glücklicher arbeiten und liebevoll führen widmen und dabei unter anderem die Frage beantworten, welche Rolle unsere Werte beim Glücklichsein spielen und warum Unternehmen und deren MitarbeiterInnen in Skandinavien im Durchschnitt glücklicher sind als hierzulande und was wir von den skandinavischen Chefs lernen können. Maike van den Boom ist Deutschlands bekannteste Glücksforscherin und Autorin der beiden Bücher »8 Stunden mehr Glück«, »Warum Menschen in Skandinavien glücklicher arbeiten und was wir von ihnen lernen können« und »Wo geht's denn hier zum Glück? Meine Reise durch die 13 glücklichsten Länder der Welt und was wir von ihnen lernen können«. Freut euch sehr auf ein inspirierendes Gespräch, in dem ihr den Menschen Maike van den Boom näher kennenlernen werdet. Ihr werdet erfahren, was Maike unter Glück versteht und warum es nicht unbedingt erstrebenswert ist, auf einer Glücksskala von 0 bis 10 eine 10 zu erreichen und man gar nicht immer glücklich sein kann und muss. Lernt die Bedeutung von Werten beim Glücklichsein kennen und erfahrt, warum gerade das Glück in der Gemeinschaft und der Zusammenhalt für die Menschen in Skandinavien so wichtig sind. Hört rein und versteht, was sich hinter Me and We sowie hinter dem schwedischen Wort Tillit verbirgt und warum Vertrauen einer der wichtigsten Glückstreiber ist. Ihr dürft erfahren, wie wichtig es den Chefs in Skandinavien ist, alle Menschen mit im Boot zu haben und durch eine Kultur, welche durch Transparenz, Offenheit, Liebe und Anteilnahme geprägt ist, die MitarbeiterInnen ermutigt werden, Dinge auszuprobieren, Entscheidungen zu treffen und Veränderungen herbeizuführen. Bei What I Do Inspires You bekommt ihr praxisnahe Tipps und Tricks, lernt diese sofort Schritt für Schritt als Führungskraft umzusetzen und so mit Freude und Begeisterung ein moderner Leader zu werden. Hört also rein, genießt die wertvollen Impulse, erfahrt, was gute Führung ausmacht und wie großartig es sich anfühlt, diese zu leben. Lasst euch inspirieren und euch ein Lächeln ins Gesicht zaubern. Liebe Maike, es ist mir eine große Freude, dich beim Podcast What I Do Inspires You begrüßen zu dürfen. Herzlich willkommen.
Ja, hi. Hallo. Hey, hey, sagen die Schweden ja.
Ja, hey, sagt ihr in Schweden, genau. Wir beide werden uns ja heute dem Thema glücklicher arbeiten und liebevoll führen widmen und dabei unter anderem die Frage beantworten, welche Rolle unsere Werte beim Glücklichsein spielen und warum Unternehmen und deren MitarbeiterInnen in Skandinavien im Durchschnitt glücklicher sind als hierzulande und was wir von den skandinavischen Chefs auch lernen können. Maike, du bist Spiegel-Bestseller-Autorin, Keynote-Speakerin und Deutschlands bekannteste Glücksforscherin und du hast dir auf die Fahne geschrieben, Deutschland glücklicher zu machen. Unter anderem hilfst du Unternehmen, den Sprung in die Zukunft der Arbeit zu wagen, welche in Skandinavien schon lange Gegenwart ist. Selbst bist du in deinem Leben schon ziemlich rumgekommen. Geboren bist du, Maike, in Heidelberg, hast in den Niederlanden studiert und dort gelebt. Zwischendurch warst du in Mexiko-Stadt zu Hause und seit ein paar Jahren wohnst du mit deiner Tochter in Stockholm. Das alles, das macht mich schon sehr, sehr neugierig und ich freue mich schon sehr auf unser Gespräch, liebe Maike.
Ich mich auch.
Lass uns zunächst mal starten mit einer Frage, die ich immer zu Beginn eines Gesprächs in meinem Podcast stelle. Was war denn dein schönstes Erlebnis in der letzten Woche und wo hast du Glück empfunden?
Mein schönstes Erlebnis war letzte Woche, als wir, ich bin in einem Coworking Place in Stockholm und da gab's ein Glühwein, also Glöck nennt man das ja hier.
Da genau.
Wurden wieder alle zusammengetrommelt, um Glöck zu trinken und Kekse zu essen. Und das war einfach gemütlich. Das ist schön. Das ist wichtig. Das war so mein Glücksmoment, ja. Oh, ja, oder, jetzt muss ich noch ein bisschen anders. Genau, warte. Oder gestern bin ich doch tatsächlich 10 Kilometer gejoggt. Das war auch ziemlich cool. Also da so über meine Grenzen zu gehen.
10 Kilometer. 10 Kilometer joggen, da ist es jetzt schon relativ kalt bei euch oben, oder?
Ja, das war, naja, ich glaube nicht im Moment 2 Grad. Also es war, glaube ich, beim Joggen war es 2 Grad, das ging. Aber die Strecke war noch ziemlich vereist und das war natürlich ein bisschen herausfordernd.
Ja.
Aber man hat ja Spikes hier.
Ja, vielen Dank. Ja, vielen Dank, dass du das mit mir und unseren ZuhörerInnen geteilt hast. Damit unsere ZuhörerInnen dich noch etwas besser kennenlernen, Maike, und verstehen, wer denn der Mensch Maike van den Boom ist, habe ich die 3 folgenden Fragen an dich. Maike, meine erste Frage, wer bist du?
Ich ein bisschen durchgeknallt, glaube ich, manchmal. Also ich habe an meinem letzten Geburtstagsgeschenk ging eine Karte von meiner schwedischen Freundin. Nun bin ich natürlich für Schweden auch sehr ungewöhnlich. Die sind natürlich etwas zurückhaltender. Aber da stand da drin, für eine starke Frau, die manchmal ein bisschen verrückt ist. Ich glaube, das stimmt so ein bisschen. Ich konnte mich darin wiederfinden.
Ja, sehr schön. Und ich meine, dieses bisschen verrückt, das passt ja auch so ganz gut auch zu deiner Mission, ja. Und ich glaube auch gerade, um manchmal so ein bisschen Glück empfinden zu können oder Glück genießen können, darf und muss man vielleicht auch so ein bisschen verrückt sein. Meine zweite Frage, Maike, ist, was ist dir denn wirklich wichtig?
Meine Tochter. Da kann ich ganz, ganz klar sein. Also die ist mir wirklich wichtig in dem Sinne, dass ich versuche, sie nicht das allzu sehr spüren zu lassen.
Ja.
weil das ja sehr beengend werden kann, ne? wenn Menschen versuchen, jemanden super wichtig. Also ich selber kann das so gar nicht haben, wenn Leute mich so unglaublich wichtig finden. Das beengt mich eher in meiner Entwicklung. Deshalb versuche ich meiner Tochter zu zeigen, dass ich sie nicht so super wichtig finde, obwohl ich sie super das Allerwichtigste finde. Also ihre Entwicklung ist mir super wichtig. So. Und das Witzige dabei ist ja, dass man da ja loslassen muss und zur gleichen Zeit natürlich nicht will. Aber das ist sehr witzig.
Zumal sie ja, glaube ich, so viel, ich weiß auch gerade so im Teenager-Alter ist, oder? Weil du gerade sagst, auch loslassen, oder?
Ja, sie ist im Teenager-Alter und da ist ja vieles unter Konstruktion und es ist eine Kunst, die Kinder zu unterstützen, so dass sie es nicht merken. Und hier in Schweden kann man sich jetzt aussuchen, in welches jetzt geht man. Also jetzt muss ich es erst mal erklären. Also man geht jetzt ins Gymnasium, wenn man nach der 9. erst so. Und da kann man sich tierisch viele coole Gymnasien aussuchen und da kann man machen von Bauarbeiterin bis Tierpflegerin und Wirtschaft und Psychologie, Kriminologie und Musik und Gesang und Kunst und Design und Architektur und das finde ich richtig spannend und da sie so ein bisschen zu unterstützen, das finde ich richtig gut. Also das ist eine sehr, sehr dankbare Zeit. Ich finde es auch eine total tolle Sache, dass man hier schon jetzt schon mal so ein bisschen vorfühlen kann und dann nicht nach dem Abi dasteht und denkt, sondern jetzt schon mal ein bisschen gucken kann, was man machen möchte. Finde ich gut.
Da sind wir jetzt schon echt unbewusst sogar in ein Thema reingerauscht, auf das wir dann in einem späteren Zeitpunkt sicherlich noch mal drauf zu sprechen kommen. Weil das gibt einem schon mal ein Gefühl, auch jetzt in dieser von dir erwähnten Schulzeit deiner Tochter, was vielleicht auch so kleine Unterschiede sind zwischen Schweden, also skandinavisches Land, und auch Deutschland, jetzt mal rein bezogen auf das Schulsystem. Das setzt sich natürlich auch bei dem Thema, wo wir beide gleich nochmal auch einsteigen werden, beim Thema Arbeiten fort. Maike, meine letzte Kennenlernfrage ist, wofür stehst du jeden Tag auf?
Ja, das hast du ja schon gesagt, ne? Um die Deutschen ein bisschen glücklicher zu machen. Nee, ich stehe auch auf für... Wieso stehe ich eigentlich morgens auf? Ja. Also heute hätte ich prima liegen lassen können. Liegen bleiben können. Heute habe ich echt schlecht geschlafen. Aber ich stehe auf für meine Neugier. Ich glaube, das stimmt so. Ich finde es einfach unglaublich interessant, in so einem anderen Land zu leben, weil... man kann wirklich an der Kaffeeecke schon wieder eine neue Inspiration bekommen, weil einfach alles so anders ist. Also das wäre wirklich auch mein Traum für meine Tochter, aber auch für alle Menschen, einfach mal im Ausland ein paar Jahre zu leben, weil man so oft überrascht wird und dann sich wieder so zurechtruckeln muss und dann aber denkt von, ach, ist ja interessant. Und dann zack, 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 gleich Recherche, woher kommt das? Warum ist das so? Warum ist das bei uns nicht so? Was kann man daraus machen? Sodass ich würde sagen, das ist so ein bisschen meine, deshalb stehe ich auf, also, weil ich neugierig bin.
Ja, also finde ich eine sehr schöne Antwort. Und passt auch für mich. Also es geht jetzt gerade in diesem ersten Teil ums Kennenlernen, passt auch für mich so ein bisschen zu diesem zunächst von dir beschriebenen Verrücktsein und dass du dich da auch auf den Weg gemacht hast,
Joachim, das ist jetzt
oder andere glücklicher zu machen.
Das ist jetzt auch ein bisschen blöd, ne? Weil ganz ehrlich, jetzt, das wäre jetzt auch so, das fühlt sich jetzt auch so komisch an, weil jetzt stelle ich mich vor und jetzt sagst du was über dich, denke ich, ja, ich habe jetzt gar nichts über dich gefragt. Ne? Also das wäre jetzt auch so typisch nordisch, nicht so in eine Richtung zu posaunen, sondern auch über den anderen mit zu involvieren. Ne? Warum stehst du jeden Morgen auf, Joachim?
Ja, also ich stehe für zwei Sachen, glaube ich, primär auf. Also das eine ist, dass ich ja sehr stark auch mit meiner Familie verbunden bin. Ich selbst bin ja auch Papa von der ungewöhnlichen Anzahl von 5 Kindern, ja, und gerade wow. meine Frau und meine Familie, das bedeutet mir sehr, sehr viel, ja, das erdet mich auch und ich merke auch immer, das gibt mir halt sehr viel Halt und Kraft. Und dann sozusagen auch gerade du hast das Thema Kinder oder deine Tochter eben erwähnt, dieses Wachsen zu sehen und Wachsen auch zu begleiten, vielleicht auch teilweise da nur einen Rahmen zu geben, das ist was mich da sozusagen immer wieder aufs Neue aufstehen lässt, aber dann auch irgendwie das Zweite ist, wie soll ich mich ausdrücken, Maike, auch irgendwie was zu hinterlassen, ja, also hinterlassen auch in diesem Punkt, naja, du drückst gewissen Sachen auch so deinen Stempel auf. Das ist natürlich ganz bei mir stark ausgeprägt in diesem ganzen Thema Führung und Leadership. Ich bin ja selbst Führungskraft und das macht mir eine Riesenmenge Spaß. Ja, auch dort wieder das Thema Wachsen und Potenzialentfaltung für mich ein ganz, ganz wichtiges. Ja, also das zu sehen manchmal, was da überhaupt auch möglich ist da vielleicht die eine oder andere Hilfestellung zu geben, das sind für mich auf jeden Fall die beiden Themen, die mich jeden Tag dazu bringen, dann aufzustehen. Ja, und heute Morgen schon sehr früh, weil unsere Podcast-Aufnahme ja am Morgen ist, war es die Podcast-Aufnahme auch mit dir, um es ganz konkret zu machen.
Schön, das freut mich.
Aber interessant, ja, weil du sagst, das ist auch ein Stück weit diese Mentalität oder der nordischen Mentalität, da ruhig mal eine Gegenfrage zu stellen, um dann auch in so einem Podcast, weil in der Tat ist das ja in meinen Folgen immer so, das hört sich so viel nach Einbahnstraße an und ist es dann auch, ja, weil ich natürlich den Menschen, in dem Fall dich, Maike, in den Mittelpunkt stellen möchte, aber das kommt jetzt so oft nicht vor, ja, dass jemand dann auch mal zurückfragt, also sehr, sehr schön. Ja, lass uns doch jetzt mal einsteigen, Maike, in das Thema Glück und auch Werte. Maike, was ist denn Glück und was ist es nicht? Und was ist deine ganz persönliche Glücksdefinition?
Ja, also mit Definition tue ich mich immer schwierig, weil ich denke, muss das wieder in eine Box zwängen, geht irgendwie gar nicht mit Glück. Und wenn man sich Glück an sich auch anschaut, dann habe ich natürlich... Eigentlich ist das natürlich lächerlich, wenn Leute sagen, Maike ist eine Glücksexpertin, denke ich. Das ist ungefähr so, wie wenn man sagen würde, Maike ist also Expertin für alles. Also, weil das ist, mit Glück ist das immer so eine Sache. Ich werde ja auch oft gefragt, ist das nicht eher Zufriedenheit oder sowas? Ne? Ja. Und dann verhaken wir uns schon wieder in Definition. Rüd Feenhoven hat das immer so schön gesagt, der ist ja Glücksforscher und an der Uni in Rotterdam. Der hat ja den Word Happiness Database, nachdem ich ja für mein erstes Buch durch die 13 glücklichsten Länder der Welt gereist bin. Oh, was für ein langer Satz. Den beherbergt, der hat ja so schön gesagt, also ob jemand glücklich ist oder nicht, das weiß er selber am besten, deshalb fragt, kann man am besten danach fragen, so. Das macht ja die Glücksforschung auch, die fragen die Leute einfach. Und dann kannst du natürlich verschiedene Ergebnisse bekommen, je nachdem, wie unterschiedlich du die Frage stellst. Also es kommt vielleicht eine unterschiedliche Frage-Antwort raus, wenn ich sage, warst du gestern glücklich? Warst du zufällig vielleicht nicht. Aber wie siehst du das Leben im Allgemeinen? Trotzdem positiv, ne? Und das ist auch so ein bisschen das Geheimnis. Also so diese unglaublich euphorischen Glücksgefühle, die wir oft denken, das ist Glück. das ist jetzt von der Glücksforscherseite jetzt nicht unbedingt erwünscht. Das wären auf einer Skala von 0 total unglücklich bis 10 super glücklich. Also diese super glücklichen Momente, das sind tatsächlich solche, das nennt man mehr so diese affective happiness, also dieses Gefühl, dieses unglaubliche Hochgefühl. So, jetzt, wenn wir aber jetzt immer so, da ich auch gerne in den Vorträgen, stell dir vor, dann setze ich mir meine rosa Brille auf, das geht leider nicht im Podcast, stell dir vor, wir säßen jetzt auf Wolke 7, ne, und hingen da so ab und denken, ist das Leben geil? Ja, was wird denn dann passieren?
Ja, dann wird es wahrscheinlich auch langweilig werden, oder?
Genau. Ich meine, das ist nicht der Sinn der Sache. Deshalb brauchen wir halt auch Krisen und so mal und eine Pleiten, Pech und Pannen, genau so rum. Damit wir uns auch weiterentwickeln, damit es im Hirn abgeht. Und wir werden glücklicher, wenn wir den Hintern bewegen und uns selber herausfordern und neue Wege gehen und wir uns vernetzen und dergleichen. Deshalb so immer Zehner wäre ich tierisch langweilig und übrigens auch sehr, sehr anstrengend, weil stell dir vor, du wärst, also eine Zehn ist ja so wie frisch verliebt und du wärst jetzt ständig frisch verliebt. Ne? Das hält ja irgendwie auch keiner aus. Und richtig gute Entscheidungen würden wir dann auch nicht wirklich treffen. Deshalb sagt auch dieser Rüd Feinhofen besagter, sagt so die Achter und Neuner, das sind so die Menschen, die ein glückliches Leben führen und trotzdem noch bei Verstand sind. So. Und ich denke, das ist es, wonach wir streben sollten. Sagst du jetzt selber zum Beispiel, ich bin ein glücklicher Mensch. Also, dann würde ich sagen, ja, ich bin ein glücklicher Mensch, aber nicht immer glücklich. Und das ist auch voll okay. Und ich denke, in der Tat, wenn du mit Freude, meistens mit Freude aufstehst, um aus deinem Leben was zu machen, so würden das die Mexikaner sagen, dann bist du ein glücklicher Mensch. So. Und ich bin also auch keine 10 und ich bin auch keine 9. Ich würde sagen, so 8,5 bis 9 bin ich meistens. Aber ich kann auch schon mal eine 8 sein. Und das ist für mich, also mehr Definition gibt's nicht von mir. Also nur dieser Tipp, also fixiert euch nicht auf diese schönen Glücksmomente. Wenn sie da sind, genieß sie, weil sie sind schnell wieder weg und sie kommen immer unverhofft und das kann man schlecht steuern. Ja klar, ein bisschen mit Meditation und dergleichen, aber diese intensiven Glücksgefühle einfach stillstehen, aufessen und sich freuen. Und ansonsten hat Glück eine Menge damit zu tun, mit Lebensprioritäten und Werten und kann auch mitunter mal anstrengend sein. Also es ist was ganz anderes als herumhängen auf Wolke 7 und zu denken, ja, jetzt ist mal gut so. Und deshalb Zufriedenheit ist für mich zu behäbig, weil die Menschen, die ich jetzt in den ganzen Ländern befragt habe, das waren ja jetzt beinahe 700, die haben alle eine aktive Herangehensweise an das Glück.
Weil das leitet mich auch zu einer nächsten Frage über, ja, weil was ich jetzt auch mitgenommen habe, klar, dieses dauerhaft auf Wolke 7 schweben, gibt es ganz, ganz wenig und ist auch nicht erstrebenswert, sozusagen in der Glücksskala dann auf der Nummer 10 zu sein, aber dann trotzdem diese Glücksmomente dann zu genießen, sie nicht versuchen festzuhalten. Es gibt ja ganz viele, die sagen, die muss ich jetzt irgendwie unbedingt so festhalten, ja. Aber ich glaube, genießen ist da das viel schönere Wort, ja. Und dann zu verstehen, okay, die kommen halt und die gehen dann auch wieder. Aber dieses, was du eben zum Schluss erwähnt hast, das bedeutet ja, ich kann dann schon auch viel dazu beitragen, mich auf der Glücksskala relativ weit oben zu bewegen und ich kann dann auch mein persönliches Glück finden, oder? Also kann ich das, Maike? Also kann ich das beeinflussen und wie kann ich jetzt mein Glück finden?
Jein. Also ja, also du hast einen großen Teil selber in der Hand, wie du Dinge siehst, was du daraus machst. Also wie eine Glücksforscherin aus Island so schön sagte, Gudmundsdottir. Es geht nicht darum, was uns widerfährt, sondern was wir daraus machen. Und das ist natürlich deine persönliche Einstellung, das ist sehr wichtig. Und dass du die Dinge machst, die für dich einen Sinn ergeben, dass du nachfährst, dass du kritisch bist in dem Sinne von, warum mache ich das eigentlich, was will ich damit und so weiter. Das ist alles wichtig. Also da können wir bestimmt nachher nochmal tiefer drauf eingehen. Also du hast einen großen Einfluss auf dein Leben. Was ich aber immer mehr versuche auch gesellschaftlich und auch in die Menschen hineinzukriegen, dieses Bewusstsein. Nee, es geht echt nicht nur um dich. Also Glück ist, man sagt ja, mein Unglück kommt selten allein. Ein Glück kommt aber auch selten allein. Und das ist mir sehr, sehr wichtig, dass wir von diesem, ja, es ist super wichtig, dass wir schon in Deutschland das Schulsystem und auch dieses Denken über menschliche Entwicklung ändern, sodass Kinder schon ganz früh lernen, sie selber zu sein und sich selber frei zu entwickeln. Ja, aber wir wollen ja nicht lauter Egoisten heranziehen. Dann funktioniert nämlich auch die Gesellschaft nicht und dann funktioniert vor allen Dingen das Glück auch nicht. Das ist immer zwischen mir und dir. Immer ich im Kontext mit anderen. Und dann ist Glück auch dauerhaft möglich. Das, diese zwei Komponenten sind immer wichtig. Also me und we. Ich habe da immer so ein schönes Bild. Wenn du das me nämlich aufschreibst und dann das spiegelst im Wasser, dann wird's das we. Und das ist einfach wichtig. Also Glück ist ja deine eigene Verantwortung und aber auch die Verantwortung, die du übernimmst als Teil einer Gemeinschaft. Das klingt jetzt echt unsexy. Aber
so naja, ist es immer. Ich finde, es klingt gar nicht so unsexy und dann auch dieses Bild, was du noch gezeichnet hast mit dem Me and We, ja, und dass du gesagt hast, dass das Me sich umdreht, wenn sich im Wasser spiegelt zu einem We. Das sind ja auch immer ganz schöne Sachen. Ich meine, du bist ja selbst auch Podcasterin. Du weißt, wie schön das dann auch ist, auch für eine Hörerschaft, dann auch mal so Bilder gezeichnet zu bekommen. Und das sind dann auch Sachen, ich glaube, die bleiben dann auch leichter hängen. Und deshalb ist auch gerade dieses Bild im Kontext von dem, was du erzählt hast mit dem Me and We, dann vielleicht so ein bisschen mehr sexy und auch attraktiv. Aber schön, dass du das auch nochmal so erwähnt hast. Ja, das ist auf der einen Seite, ich glaube, das macht einem ja auch Mut, dass man sagen kann, okay, ich kann das schon selbst beeinflussen und ich kann Einfluss auf mein eigenes Glück nehmen, aber dass dieses im Kontext mit anderen, ja, und darin besteht dann auch eine Verbindung zu anderen herzustellen und in der Gemeinschaft das Glück zu finden, dass das ein ganz, ganz wichtiges Element ist, ja, und das merkt man ja auch, egal ob das jetzt Beziehungen sind, die ich in der Familie pflege oder auch Beziehungen jetzt auf der Arbeit, dass das auch wirklich einem in der Regel, Ausnahmen gibt's immer, sage ich, aber in der Regel dann auch sehr viel gibt, gerade so dieses Miteinander, oder? Und das ist wahrscheinlich auch dann nochmal, wenn wir gleich drauf kommen, wo siehst du dann auch Unterschiede? Ich meine, du hast ja damals auch 13 Länder bereist, ja, und hast dann auch viele Menschen dann auch gesehen. War das dann auch ein Punkt, wo du sagst, auch gerade so dieses Miteinander und ich sehe mich jetzt gar nicht so sehr im Vordergrund, sondern sehe mich als Teil der Gemeinschaft. Ist das ein Punkt, wo du sagst, das wird in anderen Ländern vielleicht auch ein bisschen anders gelebt und gespielt und deshalb sind die Menschen dann dort auch glücklicher?
Das ist ja, das ist ein wichtiger Teil. Also diese, ich wollte sagen Liebe zueinander, ja. Also diese, ja, das. Jetzt muss ich eben gucken, wie ich die Kurve kriege. Also Lateinamerika ist das ja ganz arg ausgeprägt, ne? Da, also in diesen Ländern, da waren ja auch ganz viele, die ich besucht habe, auch in Kanada und in Australien ist das ja total wichtig, dass ja man da so diesen Zusammenhalt mehr in den Vordergrund stellt, mehr die Gemeinschaft. Da kommt aber, hängt aber auch gleich ein ganzer Rattenschwanz dran, nämlich auch, dass man das wertschätzt und dass man sich dafür Zeit nimmt und dass man sich auch Mühe gibt, diese Gemeinschaft sozusagen fluppen zu lassen. Und das funktioniert natürlich, dafür braucht man natürlich, also was halt nicht gut, was nicht so super gut funktioniert, ist, wenn man halt denkt, Konflikte sind halt super geil, ne? Und oder Hauptsache kritisch, also gerne negativ, weil das lässt uns ja sehen, wie unglaublich brillant wir da oben in der Birne sind, ne? Solche Sachen sind dem Ganzen nicht zuträglich, aber das ist eher was wir in Deutschland feiern. Wir sind sehr viel mehr auf Konflikte ausgerichtet als in anderen Ländern. Ja, da steht die Gemeinschaft viel mehr im Mittelpunkt. In Lateinamerika extremst, aber sogar in Schweden und Dänemark. Also Dänemark kennt man ja, dieses berühmte Hygge-Nü. Also ja. Hygge jetzt. Das war jetzt Schwedisch, ist gerade reingerutscht. Dieses Hygge-Gefühl, also dieses wir miteinander Sachen machen, aber das merkt man auch hier in Schweden, dass das sehr wichtig ist, dieses Tillsammans, ne? Dass man immer wieder zusammen Kaffee trinken muss und zusammen Sachen macht und zusammen. Wo ich mir dann denke von, oh Jungs, jetzt reicht's aber mal wieder. Aber das ist schon so, der Zusammenhalt ist in diesen Ländern stärker. Und ich glaube, das sieht man jetzt auch in während der Krise. Ich würde sagen, Krisen sind immer sehr gut, um zu sehen, wie stark der Zusammenhalt wirklich ist. Es ist eine gute Test. Ist ein guter Test und vielleicht auch etwas, was man nimmt für die Zukunft, weil ich sehe jetzt in Deutschland sehr viel dieses Auseinanderbrechen und dieses Gegeneinander. Und das macht mich ein bisschen traurig. Das sehe ich hier in diesen Ländern nicht. Und das sage ich immer, das ist mit Zusammenhalt oder Gemeinschaft oder man sieht, wie stark das ist, wenn es unter Druck gerät. Und dann kannst du zwei Sachen hast du. Entweder es zerbricht oder es verdichtet sich. Und ich würde sagen, hier verdichtet es sich. Und in Deutschland haben wir die Neigung, dass es sich immer ein bisschen, dass wir so auseinanderbrechen. Und ich denke, wenn wir jetzt mal gucken, was die Politik angeht oder was auch die Politik in Unternehmen angeht, dann würde ich mal sagen, wir müssen uns darauf richten, diesen Zusammenhalt zu stärken. Und die Basis für Zusammenhalt ist Vertrauen. Und da haben wir so unsere liebe Not mit in Deutschland. Wir haben jetzt ein bisschen das ausprobiert mit Coworking und so. Und ach, arbeiten die tatsächlich zu Hause, wenn man sie nicht kontrolliert, ist ein Ding. Solche Dinge sind für uns eine große Herausforderung. Und das ist natürlich etwas, also Vertrauen ist einer der ganz wichtigen Glückstreiber, weil er einfach so viel der Dinge bedingt, die für Glück auch wichtig sind. Freiheit, sich selber entwickeln lassen, Menschen loslassen, Sachen zutrauen, dafür brauchst du Vertrauen, mutig sein, einfach mal Dinge, Risiken einzugehen, keine Angst zu haben, dafür braucht man Vertrauen, aber auch für Zusammenhalt, auch dafür braucht man dieses schöne Wort. Tillit heißt das nämlich im Norden. Und das ist, finde ich, so viel schöner als Vertrauen, weil es klingt so ein bisschen wie Vogelgezwitscher am Morgen, und ist halt auch hier wieder, muss ich ein Bild schaffen, leider im Podcast, T-I-L-L-I-T, von vorne wie von hinten dasselbe. Und das ist halt unglaublich wichtig bei Vertrauen, nämlich... Also ich will jetzt hier nicht an einem Stück durchquasseln. Jetzt habe ich, glaube ich, schon ganz viel abgefrühstückt und bin schon bei Vertrauen gelandet. Aber es ist immer so, das ist super, super wichtig für all die anderen Dinge, die die Menschen glücklich machen. Und es ist von vorne und von hinten, das muss ich einfach jetzt loswerden, von vorne wie von hinten selber. Weil in diesem Falle, wir reden ja immer von Self-Fulfilling Prophecy und so. Ne? Und in diesem Falle ist es sogar wissenschaftlich erwiesen, dass es sich hier um eine Self-Fulfilling Prophecy handelt. Das heißt, wenn du nämlich Menschen sagst, du kannst Menschen nicht vertrauen, da hast du voll recht. Und wenn du sagst, du kannst Menschen vertrauen, hast du auch voll recht. Ja, und dann stehen wir jetzt und sagen, was machen wir denn jetzt? Die deutsche Antwort wäre, lieber kontrollieren, weil das ist jetzt sicher. Die skandinavische Antwort wäre, die Menschen freizulassen und ihnen zu vertrauen, weil es hat sich tatsächlich erwiesen, wenn du Menschen freilässt und denen vertraust, dann ist das so eine Ehre für diese Menschen, dass sie sich dieses Vertrauens würdig erweisen möchten und sich also auch tatsächlich vertrauenswürdig erweisen. So. Und im anderen Falle wissen wir alle, wir können alle jetzt mal kurz unsere Augen schließen und uns überlegen, einen Menschen, dem wir nicht vertrauen, wie fühlt sich das denn an? In der Kommunikation. Also also fragen wir da dreimal nach, ja? Oder wenn die Person im Homeoffice ist, denken wir da nicht eigentlich, dass die Person vielleicht trotzdem lieber irgendwas anders macht und doch gar nicht arbeitet? Ach, müssen wir vielleicht nicht doch nochmal anrufen? Wie geht's denn, wenn wir Verträge machen? Haben wir da so ein gutes Gefühl, wenn wir den abgeschlossen haben? Oder müssen wir nicht lieber noch 325 Unterparagraphen dranhängen? Und ich meine, ich verstehe schon, es wird echt kompliziert. Und wir fangen an zu mikromanagen, bürokratisieren, kontrollieren, regulieren. Und der Norden würde sagen, mein Gott, macht das nicht, denn ihr entzieht Menschen Energie. Und im Norden sind sie ja tendenziell, denken wir immer, die sind ein bisschen fauler, ne? Die haben ja 4 Wochen Sommerurlaub in Schweden am Stück, also recht drauf. Und in Schweden, in Norwegen brauchst du nach 12 nicht mehr anrufen. Da ist eh keiner mehr da freitags. Und wir denken ja, die sind tendenziell faul, die sind einfach effizient, weil wenn du Menschen vertraust, dann nutzen die ihre eigene Energie und ihre Enthusiasmus und ihre Begeisterung und da brauchst du halt auch nicht zu kontrollieren und da muss man nicht nochmal alles irgendwelchen bürokratischen Regeln folgen, sondern da lässt man die einfach jubelnd auf ihr Ziel zustürmen und das ist einfach Effizienz. Das ist Effizienz. Nicht, wie viel Zeit du in irgendwas steckst oder so, sondern wie viel Energie du nutzt. Und ich glaube, das müssen wir echt noch lernen, Energie zu nutzen, nicht Zeit zu zählen und dann zu denken, wir sind effizient. Weil das kriege ich hier. Entschuldigung, jetzt muss ich mal aufhören. Willst du was fragen? Weil ich würde jetzt noch weiter erzählen.
Also ich unterstelle jetzt mal unseren ZuhörerInnen, geht es jetzt im Moment genauso. Also ich bin auch ganz geflasht und begeistert, Maike, von dem, was du jetzt erzählt hast. Und du hast ja im Laufe dessen, was du jetzt auf meine Frage hin, gerade hinsichtlich dieses Zusammenhalts, hast du jetzt mehrere Themen dann auch gestreift, bist zwischendurch auch mal so ein bisschen, ich übrigens auch beim Zuhören, so ein bisschen nachdenklicher geworden. Gerade auch bei dieser Geschichte, was die Krise in Deutschland dann jetzt auch gerade mit uns macht, also dieses etwas Auseinanderdriften versus, dass wir auf der anderen Seite leben oder erleben in den skandinavischen Ländern, dass es da eine umgekehrte Tendenz nimmt. Ja, also das macht mich dann auch jemand, der das auch in Deutschland erlebt gerade und der hier lebt, auch schon so ein bisschen nachdenklich und fragt sich dann manchmal, also warum geht dieses Tillit ja bei uns dann so nicht? Aber da müssen wir jetzt, glaube ich, auch noch ganz tief eintauchen. Auf der anderen Seite macht es mir aber auch Hoffnung. Ja, also warum macht es mir Hoffnung? Auch gerade, wenn du Vertrauen ansprichst, dann ist es schon so, dass, und wir sind ja hier in einem Leadership-Podcast, dass gerade, wenn man das Wort Vertrauen nicht nur anwenden, sondern es lebt, jemand Vertrauen dann schenkt, dann erlebst du aber was Ähnliches wie Tillit, ja, also dann erlebst du dieses, ich schenke Vertrauen und bekomme dann auch Vertrauen zurück. Und ich glaube, dass das natürlich jetzt wiederum ganz groß gespielt auf Deutschland bezogen jetzt nicht von heute auf morgen geht. Ja, also da sind, glaube ich, Strukturen rissende und da stecken viele kulturelle Sachen drin, auch eine Historie, wo es wahrscheinlich gar nicht so einfach ist, das dann von jetzt auf gleich zu kitten, aber allein mal sozusagen diesen Move hinzubekommen und dann eher, und das ist für mich jetzt auch der Move zum Thema Werte in unserer Unterhaltung, dann vielleicht diese Werte auch mal so ein bisschen stärker in den Vordergrund zu stellen und dieses Kontrollierende etwas mehr in den Hintergrund, ich glaube, das würde schon dann enorm viel bringen, oder?
Ja. ja, also das ist einfach, ich muss dir erstmal recht geben, das ist nicht von heute auf morgen, weil du musst natürlich nicht vergessen, wenn du eine Struktur ändern möchtest, dann, und ich meine, Menschen sind es auch gewöhnt, ich hatte hier Besuch einer Tochter, das ist die Freundin von meiner Tochter, also die war hier zu Besuch und die habe ich mit in die schwedische Schule geschickt. Dann dachte ich, ah, das finde ich bestimmt cool, gehen die da mit Laptop hin und so, hahaha, nächste 7 Kilo auf dem Rücken oder sowas. Und und dann kam die zurück und ich dachte, na und sage ich, wie war's denn, wie fandst du es denn? Und dann sagt die, hey, voll blöd, warum habt ihr denn Lehrer, wenn der euch nicht sagt, was ihr tun sollt? Die haben ja auch schon alle Lösungen. Ja, das nennt man dann halt Eigenverantwortung lernen, ne? Und ich meine, wir können jetzt nicht auch von Menschen erwarten, dass die jetzt so wie Onboarding haben wie in den Schweden oder Norwegen. Schön, dass du da bist. Hier ist dein Schreibtisch. Zeig mal, was du kannst. Schau, was wir von dir lernen können. Da wären viele von uns, das haben wir nicht gelernt. Das ist, sagen wir, erfolgreich abtrainiert worden. Und das braucht natürlich auch seine Zeit von beiden Seiten. Also auch Freiheit zu nutzen, muss man erlernen. Aber Freiheit ist halt ein super wichtiger Faktor im Job, aber auch im Leben, dass du das Gefühl hast, du kannst selber Sachen erschaffen, du bist selbstwirksam. Aber wie gesagt, das kommt nicht von heute auf morgen. Da muss man die Leute halt auch begleiten. Also man kann jetzt nicht sagen, ich vertraue dir zu 100%, mach mal. Da brauchen wir natürlich auch die Werkzeuge, ne? Weil die Leute müssen natürlich auch in der Lage sein, wir müssen ihnen auch das nötige Wissen und so weiter jetzt mit auf den Weg geben und die Handwerk, um das auch zu können. Handwerk klingt ein bisschen störrisch, aber weißt, was ich meine, ne? Das muss sich natürlich alles erst entwickeln. Aber es fängt natürlich schon mal damit an. Es ist schon mal eine gute Idee, im Hinterkopf zu haben, wenn der sich nicht vertrauenswürdig verhält, könnte es eventuell an mir liegen. Nicht wahr?
Oder, ja, absolut.
Ne, also, weil ich habe es selber miterlebt. Ich bin ein hochmotivierter Mensch und ich habe selber, ja, eine lange Geschichte, jetzt kommt es ja wieder ein bisschen persönlich, Trennung damals von meinem Mann und dann war ich 100% alleinerziehend und dann musste ich halt einen Job annehmen, der jetzt nicht echt mir entsprach und dann war ich halt eine Weile in der Vorzimmerdame sogar und da habe ich wirklich gemerkt, hey, was kann das mit dir machen, wenn dir nicht vertraut wird, wenn du nicht respektvoll behandelt wirst und so weiter? Du, ich habe mir wirklich irgendwann gedacht, oh, der Excel-Sheet kann ich natürlich machen. Kann ich aber auch morgen machen. Vielleicht mache ich es auch gar nicht. Also, verstehst du? Also ich merke, das war für mich sehr, sehr wichtig, auch als Motivation, hier was zu ändern in Deutschland, dass ich gemerkt habe, es ist immer von zwei Seiten. Deshalb sage ich auch mit Glück und Motivation, es ist immer von zwei Seiten. Du kannst nicht sagen, der ist, oh, jetzt bin ich ans Mikro gekommen. Also du kannst nicht sagen, der ist schuld oder ich bin schuld. Also, sondern Till lädt von vorne wie von hinten dasselbe.
Sehr schön.
Und wenn du das schon mal mitnimmst in dein Mindset, dann ist schon mal sehr viel gewonnen. Und dann, weil ich mag nicht so gerne zu denken, ja, jetzt brauchen wir die Methoden und dann müssen wir jetzt ein Prinzipien anwenden und dann müssen wir so ein Rollout machen. Das für mich ist es das Wichtigste und das versuche ich in Deutschland reinzubringen. Das ist, und dann muss ich jetzt hier, das sieht keiner, ich schlag mir dann auch immer mal aufs Herz, es ist eine Sache des Herzens. Also du musst es spüren, du musst wirklich Anteilnahme für deine Mitarbeiter spüren, wirkliches Interesse für das Leben, wirkliche ernsthaftes Interesse, genuine interest, sagten die Schweden mal, genuine interest, die haben ja immer so einen Singsang, für wirklich die Menschen, die da vor dir stehen, damit du sie wirklich siehst und damit du sie wirklich fördern kannst oder ihnen wirklich das Beste geben kannst, was sie benötigen, weil du bist ja als Führungskraft in Zukunft nur noch ein Komponist, aber da musst du erst mal wissen, du musst erst mal hören, was für Noten sind denn da eigentlich oder was spielt denn jeder so oder vielleicht hat ja auch jemand das falsche Instrument. Also, ja, wie komme ich da jetzt eigentlich wieder hin?
Ist jetzt gar nicht so wichtig, aber...
Hey, das Problem mit Selbstläufern ist, dass sie immer irgendwo hinlaufen. Und ich muss sagen, ich glaube, ich wäre jetzt auch echt so eine typische Herausforderung für eine deutsche Führungskraft, weil ich habe eine unglaubliche Energie und ich laufe dann halt. Aber du kannst mich nicht kontrollieren, weil dann verliere ich meine Energie. Und dann habe ich kein Added Value mehr für die Welt. Und ich muss sagen,
beim Stichwort Energie, auch das, was du eben gesagt hast, ne, dass auch gerade in Skandinavien Effizienz ist, die Energie dann auch gut zu nutzen, die vorhandene Energie. Und auch jetzt, weil du gesagt hast, ich wäre jetzt für eine Führungskraft auch so eine Herausforderung mit deiner Energie. Ich glaube, da gilt es jetzt als Führungskraft. Und das ist ja das, was du auch eben gesagt hast, den Menschen zu sehen, genau hinzusehen. Und by the way, ich glaube, dieses echte Interesse am Menschen von der Führungskraft, das merkt natürlich auch der Mensch dann sofort. Ja, ist das ein echtes Interesse oder ist es irgendwie was so ein bisschen aufgesetzt ist, um dann ein bestimmtes Ergebnis vielleicht zu erzielen? Das merkt man dann, glaube ich, auch schon als Mitarbeiterin. Und ja, also in deinem Fall, glaube ich, ist es ja einfach auch nur wichtig zu sehen, da ist total viel Energie. Was mache ich denn jetzt überhaupt bestmöglichst mit dieser Energie? Und wo kann jetzt die Maike ihre Energie bei welchem Thema am besten dann auch sozusagen ausleben? Und dann im Unternehmen, wie kann ich mir das auch bestmöglich dann auch zunutze machen, dass dann beide sozusagen am Ende des Tages dann auch glücklich sind? Ja, also das wäre dann für mich jetzt gerade in deinem Fall, glaube ich, eine ganz gute Lösung. Du hast, Maike, eben die Sachen angesprochen, Vertrauen, Freiheit und Mut. Und da habe ich gesagt, das ist schon eine ganz gute Überleitung auch zum Thema Werte. Ja, und du hast ja auch einen Podcast, der nennt sich Zum Glück gibt's Werte. Und da sagst du, Glück ist das Ergebnis der Werte, die wir täglich leben, und zwar gemeinsam mit anderen. Auch das hast du eben schon in unserem Podcast erwähnt, denn das Glück kommt selten alleine. Und Maike, welche Werte machen denn glücklich und was steckt denn hinter diesen Werten? Kann man das sagen?
Das kann man sagen. Warte, ich muss kurz eine Kerze ausblasen, sonst habe ich hier gleich ein Problem. So, jetzt bin ich wieder da. Ach, das macht doch die Würze des Podcasts aus. Das sah hier gerade gefährlich aus. So, welche Werte machen glücklich? Also, ich habe sie jetzt mal in letzter Zeit versuche ich sie immer mehr einzudampfen auf, klar hat man solche Sachen wie Gelassenheit und Humor, sich selber nicht so ernst zu nehmen. Ne? Sinn auch, aber wenn man guckt, was dem zugrunde liegt, dann ist es doch die sogenannte, was ich sagte, die Freiheit, also selbstwirksam zu sein, Autonomie, also dass du das Gefühl hast, ich kann in meinem Leben was bewirken. Ja, und ich traue mich das auch. Also da kommen wir dann schon wieder zum Mut und all diese Sachen, die da dran hängen. Dann ist es der zweite, der Gegenpol vom, das nenne ich immer, das ist so unter Me. Wie mache ich das Beste aus mir selber? Ja. Und aber da müssen wir auch gleich nochmal drauf kommen, was das Beste ist, weil sonst kommen hier wieder Missverständnisse auf. Also Me, und das spiegelt sich hier halt im We. Der Gegenpol ist tatsächlich dich, sag mal so, also wenn du dich darauf konzentrierst, und das ist ja oft, was bei New Work auch gesagt wurde, was dir wirklich, wirklich wichtig ist, und das ist auch alles ganz toll, dich selber zu entwickeln und in allen möglichen Dingen als Mensch zu reifen, als gesamter Mensch. Darauf muss ich gleich zurückkommen. Ne? Das ist auch total wichtig. Es ist nämlich dieses gesamte Reifen, wozu auch gehört, dass man zum Beispiel Papa wird. Das ist wichtig, dass du das zulässt und auch genießt und ausleben kannst. Und dann hast du auch eine Sinnhaftigkeit in dem, was du tust, weil du weißt, warum du etwas tust. Wichtig, aber der Gegenpol dazu ist, und das finde ich sehr viel stärker als die Sinnhaftigkeit, wenn du nämlich mit deiner Sinnhaftigkeit, also mit dem, was du tust und der Freiheit, die du hast, bedeutungsvoll wirst für andere Menschen. Also wenn du den Sinn des Lebens suchst, dann werde bedeutungsvoll für andere. So andere Menschen, deine Kollegen, deine Familie, dein Unternehmen, dein Land, die ganze Welt. Das wäre jetzt typisch skandinavisch für die ganze Welt. Also dich im Kontext mit anderen zu erfahren und zu sehen und darin auch einen aktiven Teil einnehmen zu wollen, das ist wichtig, das ist so viel stärker, diese Bedeutung. Und dann halt diesen Klebstoff, den du dafür brauchst, das Vertrauen. So, diese drei Sachen versuche ich immer klar zu machen. Wobei Freiheit natürlich nicht Freiheit ist, sondern auch die Skandinavier immer sagen, Frihet unter Ansvar, Freiheit unter Verantwortung. Das heißt, du wirst nie frei sein, wenn du nicht bereit bist, auch Verantwortung zu übernehmen. Ja, also wir schreien ja oft nach, wir wollen frei sein, über Autonomie und so weiter. Aber da gehört halt auch dazu, dass du Verantwortung übernimmst, ne? Für dich und für andere. So, und das, das ist einfach ein ganz, ganz, ganz wichtiger Punkt, diese Freiheit, die Menschen erfahren. Und Freiheit ist kein festgesetzter Begriff. Du kannst nicht sagen, so und so viel Prozent Freiheit. Ja, der eine hat es nicht eingefordert, der andere hat es nicht gewährt, der dritte hat die Freiheit, weiß nicht, was er damit anfangen soll. Ich meine, was ist Freiheit? Deshalb ist es natürlich ein bisschen vage, aber deshalb hat es auch sehr viel damit zu tun mit diesem Faktor Mut. Also, dass du dich traust, deine Träume oder Wünsche zu erfüllen, aber auch, dass du dich getraust, als ganzer Mensch du selber zu sein. das ist, glaube ich, auch noch so ein Learning für uns in Deutschland, weil ich oft merke, also ich meine zu sehen in den Augen meines Publikums, dass wenn ich über dich selber entfalten und so weiter rede, dass ich dann so sehe, Talentförderungsprogramme, Potenzialerhaltung, Stärkenorientierung. Und ich dann immer denke genau. Aber du liegst natürlich nie wach, Joachim. Und kriegst nachts mal echt so einen Panikanfall, weil du dir Sorgen um deine Kinder machst oder so. Oder dir ist nie, also etwas so richtig peinlich. Oder du hast noch nie so richtig was vermasselt. Oder du denkst nicht, also ich kann echt mal dann was sagen. Und dann denke ich, Gott, ist das peinlich. Wie kriege ich das wieder hin? Oder wie konnte ich sowas sagen? Oder alles möglich. Oder wir haben natürlich alle unsere eigene persönliche Geschichte und unsere Wunden und dergleichen, die uns beeinflussen. Aber noch gar nicht mal im Negativen, weil die uns ja so einzigartig machen. So, und das gehört halt im Norden, und weil ich habe ja da mit 300 Leuten gesprochen und 30 Unternehmen interviewt, und da gehört das mit auf deine Arbeit. Du als ganzer Mensch bist wertvoll, mit deinen Ecken und Kanten und deinen Wunden. Und es ist immer peinlich, dass ich das dann immer in diesem Kontext sagen muss, mit deinem persönlichen Leben, ja, dass jetzt deine kranke Katze krank ist und du als CEO anrufst und sagst, ich kann heute nicht kommen, weil meine Katze krank ist, zum Beispiel. Das glaubt einem ja kein Mensch. Aber das kannst du machen. Oder dass der dänische Außenminister dann den Termin mit dem amerikanischen Außenminister absagt, weil sein Kind krank ist. Das sind, und die Presse dann reagiert, ja, so ist das hier in Dänemark, dass dein Leben, dass dein gesamtes Leben, also du mit dazugehört, und das wieder über Energie gesprochen. Du kannst natürlich gerne mit deinem Hintern auf dem Stuhl sitzen, 8 Stunden, und dann so tun, als ob du arbeitest, dir aber inzwischen unglaubliche Sorgen machen, wie du denn alles so gebacken kriegst mit deinen Kindern und so weiter. Und da ist es doch sehr viel sinnvoller, wenn das Unternehmen dir dabei hilft. Ne? Also wenn wir ein Team sind. Ja? Und das ist halt auch dieses Zusammenhalt, dieses Wir, was ich hier in den nordischen Ländern sehr erlebe. Es ist kein Ich hier, du da. Ich habe ja dieses Buch geschrieben, 400 Seiten, total lächerlich. Es sollten eigentlich 200 Seiten sein, weil nur dann habe ich die Chance, dass es auch ins Englische übersetzt wird. Aber es geht nicht, weil es ist nicht wir, ihr armen, gestressten Manager mit den unglaublichen, herausfordernden Führungsaufgaben der Zukunft. Und hier die Mitarbeiter, wie gehe ich mit, wie finde ich doch noch meine Stärken in einem herausfordernden Berufsfeld, was weiß ich mal. Also es geht nicht, weil wir machen das zusammen. Also wir sitzen zusammen in einem Boot. Es ist auch nicht, du deppischer Lieferant sollst gefälligst mit dem Preis runtergehen. Nee, weil wenn der noch mehr mit dem Preis untergeht, ist das nicht fair, dann kann der nicht mehr liefern. Wir müssen doch zusammen das Produkt machen. Verstehst du? Und es ist auch nicht die Arbeitgeber gegen die Gewerkschaft. Also wir haben hier CEOs gesagt, wir müssen sich zum Glück der Deutschen für der Arbeit mitgeben würde. Ja, die gute Zusammenarbeit mit den, wie nennt man das, Gewerkschaften? Ich so, warte, nochmal. Und ich hatte ja auch total viele Leute vom Betriebsrat oder so, die mir dann vom Unternehmen auch, vorgesetzt wurden, wo ich dachte, ich wollte über Glück reden. Und das würde jetzt in Deutschland, denke ich, nicht so schnell passieren. Also verstehst du, dieses Zusammen.
Ja,
ist ein ganz tiefer Anker.
Ja, da sind mir auch so zwei Zitate von dir kommen mir da auch gerade in Erinnerung. Das eine war ja, ich glaube, auch im Rahmen von diesem Podcast, ja, wo du sagst, so ein glückliches Leben, das ist mehr als so eine Cornflakes-Packung mit Instant-Glücksflocken, hast du gesagt, sondern Glück ist das Ergebnis, und darüber sprechen wir jetzt auch aktuell gerade, das Ergebnis der Werte, die wir täglich werden, alleine und zusammen mit anderen, ja, hast du gesagt. Und das war dir dann in dem Moment ganz wichtig. Und dann genau, da fällt mir noch ein, du hast ja in diesem ersten Buch, ja, wo du auch die 13 Länder bereist hast, also wo geht's denn hier zum Glück, lautet ja der Titel, Da hast du ja auch gesagt, in der Recherche hast du einen Theologen interviewt und der hat gesagt, der Sinn des Lebens ist das Gespräch. Ja, also wertschätzende Gespräche sind der beste Weg zur Verständigung, Transformation und Veränderung. Also da auch nochmal dieses Zusammenhalt zusammen und diese Gespräche, diese Beziehung zu anderen. Und das ist wahrscheinlich dann auch so ein Schlüssel zum Glück auf der einen Seite vielleicht, aber auf der anderen Seite auch, so habe ich dies bis jetzt verstanden, aus dem, was du erzählt hast, ist es auch ein Merkmal, weil wir über die Unterschiede auch so ein bisschen sprechen, aufgrund deiner Erfahrung zwischen Skandinavien und Deutschland, was diesen Unterschied auch so ein bisschen ausmacht, oder?
Ja, es wird sehr viel, also da, wo wir uns vielleicht auf Konflikte konzentrieren, werden sie hier schon beinahe vermieden, ja. Hm. Also man möchte gerne alle im Boot haben. Man möchte gerne alle involvieren. Man möchte gerne, und das geht natürlich, weil alle haben nicht dieselbe Meinung. Also ich meine, wenn du lernst, schon in der Schule hier, dass du den Mund aufmachen sollst, dass du nachfragen sollst, da muss man auch drauf kommen, also diese Warum-Frage, also alles in Frage stellen kannst und ständig fragst, dann hast du ständig im Prinzip Reibereien. Und das kannst du halt nur und willst aber trotzdem, dass alle mitmachen, das kostet, jetzt kommen wir mal wieder, das kostet echt viel Zeit. Und dann wolltest du auch noch den Konsens finden, hier in Schweden extremst, da müssen nicht alle einverstanden sein. Und ich merke das selber auch, ich bin hier auch in einer Wohnungsbauvereinigung, da bin ich dann eben, wie nennt man das, Stürelsin, die gerade führen, ich weiß nicht, wie man das sagt. Und dann denke ich mir auch, oh, okay, jetzt kommen, die deutsche Faust möchte auf den Tisch schlagen und jetzt einfach sagen, so machen wir das. Das ist übrigens auch was wir von den Deutschen lernen können. Ne? Also hier, es ist ja jetzt nicht so, dass wir keine super guten, ich will sag ja mal so, Skandinavien und Deutschland, Dachraum, das wäre das Dream Team. Hm. Also das auch. Aber erstmal kommt natürlich, dass alle Ideen erstmal auf den Tisch sollen, weil man geht davon aus, dass alle Menschen etwas, also niemand kann alles, aber alle können etwas, schwedisches Sprichwort, dass alle etwas beitragen können, gerade wenn sie aus einer ganz anderen Sichtweise darauf gucken. Und gerade das macht das ja so interessant und gerade das bringt ja dieses disruptive Denken, diese Innovation. Ich meine, Schweden ist ja nicht für nichts European Innovation Leader. Und dann kommt Dänemark und dann kommt Finnland, weil sie diese Art haben, alle absurden Ideen oder alle Menschen mit ihrem persönlichen Background und ihren persönlichen Erfahrungen, wodurch nur sie diese Frage genau so stellen können, zu involvieren und dann wirklich in der Tat auch das zu integrieren zu können. Mhm. Also keine Angst zu haben vor Vielfalt, sondern sie zu wollen, weil nichts wichtiger ist als der Blickwinkel des anderen. So, das ist, denke ich, so eine Kraft, das geht halt nur, wenn man halt eine Flasche Lenore mitnimmt und wie Nini Löfgen von der Handelskammer hier so schön sagte und die über jeden Satz drüber kippt, sodass es nicht ich nur meine Meinung raushaue, sondern ich dafür sorge, dass du meine Meinung auch annehmen kannst, weil ich sie so formuliert habe, dass sie dich nicht verletzt. Das ist für mich auch echt ein Learning. Ich bin ja auch mehr so ratzfatz, los, zack, zack. Das geht hier nicht so super gut. Und das dauert halt seine Zeit, aber sie sind hier, und das nervt die Skandinavier auch selber, weil das so lange dauert. Trotzdem sind alle Skandinavier, mit denen ich gesprochen habe, ausnahmslos der Meinung, dass, dieses Sprichwort so schön ist, with people, slow is fast and fast is slow, dass letztendlich man nur dadurch gewinnt, weil man alle involviert, alle wissen, alle sind dabei gewesen, alle konnten was dazu sagen. In Dänemark trifft man dann schneller Entscheidungen, dann sorgt man aber dafür, dass die danach trotzdem verstehen, warum wir jetzt deren Entscheidung nicht mit einbeziehen konnten oder deren Idee nicht umgesetzt haben. Man nimmt sich sehr viel Zeit dafür, aber danach kannst du die Leute halt loslassen.
Ja, also total.
Die wissen ja, wo es hingeht. Die sind motiviert, die wissen, warum sie was tun. Das heißt, du brauchst auch nicht mehr mikromanagen, weil das Ziel ist ja bekannt. Da war ja jeder dabei. Doof sind die ja auch nicht. Das würde ich dann auch mal denken. Du hast sie selber angenommen. Also ich jetzt auch mal in den Spiegel gucken. Also das heißt, sie können selber denken. Und wegen der zwar bestehenden Hierarchien in Skandinavien, aber der Nähe zu den Menschen, also dieser du bist genauso viel wert wie ich, kannst du auch einfach nachfragen, wenn du was nicht verstanden hast oder Zweifel hast. Ne? Also du brauchst jetzt auch keine Angst zu haben, dass die nur irgendeinen Mist machen, oder sich nicht trauen, nachzufragen. Das ist ja auch eine große Gefahr, denke ich, in Deutschland, dass wir diese Transparenz nicht haben, wodurch ganz viele Sachen einfach in die falsche Richtung weiterlaufen, weil sich keiner traut, was zu sagen. Ne? Beispiel Volkswagen zum Beispiel. Ne? Also das ist, und da sagen die ja, das ist die größte Sicherheit des Unternehmens, sind deren Mitarbeiter, und dass du die enablest, also dass du ihnen die Kraft und die Befugnis gibst, Fragen zu stellen, in Frage zu stellen und mitzudenken.
Absolut, total wertvoll. Wir haben ja jetzt, Maike, immer schon mal so ein bisschen das Thema Leadership und Führung gestreift. Du hast ja selbst auch schon mit vielen Führungskräften auch gesprochen, also A, in deinen Interviews, B, auch einige kennengelernt im Rahmen von Vorträgen. Kannst du das für dich sagen, was für dich gute Führung ausmacht und auch was so deine Sicht ist, gerade was die Bedeutung von Glück in der Führung auch ist und wie da so die Zusammenhänge sind?
Also du meinst Glück in der Führung?
Ja, genau. Also Glück in der Führung, okay. und wo du sagst, na, das macht für dich auch, gerade aufgrund deiner Erfahrung, auch aus deinen Interviews oder auch insbesondere jetzt oben in Skandinavien, das macht für dich gute Führung aus. Ja, also was hast du da so erlebt, wo du sagst, nee, das macht gute Führung aus. Und da sehe ich aber auch die Bedeutung von Glück in der Führung. Also vielleicht glückliche Mitarbeiter, die gut geführt werden, und auch eine glückliche Führungskraft.
Ja, also Glück hat ja, ich denke mal, das müsste jetzt inzwischen schon angekommen sein. Ich war gerade ein bisschen abgelenkt, weil ich kurz gecheckt habe, ob mein Mikro noch das Richtige war, weil es kam mir irgendwie so vor, als würde da nicht mehr so, wären da nicht mehr so viele Balken. So, Glück in der Führung, ja. Glück im Leben allgemein lohnt sich. Auch hier wieder, denk in Energie. Wie meine ich das jetzt? Also wenn du dafür sorgst, dass es den Menschen gut geht, und das hat mir ja ein Architekten in Norwegen gesagt, also wir haben so ein kleines Agreement, wir sorgen dafür, dass es dem Unternehmen gut geht, und das Unternehmen sorgt dafür, dass es uns gut geht. Ne? Also dass wir glücklich sind. Ne? So, und dafür machen sie natürlich hier oben einiges. Einiges habe ich ja schon genannt, ne? Dass die Menschen sehr flexibel sind, dass sie, dass auf ihr persönliches Leben Rücksicht genommen wird, dass es integriert wird und dergleichen. Der Vorteil ist, dass die Menschen sehr viel entspannter sind und sehr viel glücklicher sind. Und dadurch haben die einfach mehr Zugang zu ihrem Potenzial. So, was passiert denn, wenn wir jetzt gestresst sind oder negativ oder Scheiße finden? Ne? Dann schließt sich so unser kognitiver Rahmen. Du musst dir das vorstellen, dann bist du so ein Pferd mit Scheuklappen auf. Ne? Kannst unglaublich schnell rennen, aber nur siehst halt nicht so viel von deiner Umgebung, und was Innovation angeht und dergleichen, ist vielleicht jetzt auch nicht so geschickt, mit Scheuklappen rumzulatschen. Weil dann werden wir halt einfach gestresst. So, dann, wenn wir aber positiv gestimmt sind und entspannt und nenn's glücklich, ja. Wenn wir richtig Spaß haben bei den Sachen, die wir tun, dann werden wir dafür belohnt, dann wird das Gehirn geflutet mit Glückshormonen und dann öffnet sich der kognitive Rahmen. Also wir sehen faktisch viel mehr. Wir sehen halt auch die Sachen, die links beinahe sich bewegen, außerhalb unseres beinahe Sichtbereiches, also im Gegensatz zur Scheuklappe. Also wir sind viel produktiver. Wir haben einen höheren, ich glaube, es war bis zu 30% mehr Sales. Wir arbeiten besser zusammen, wir sind loyaler, wir sind das bessere Teamplayer. Das sind alles Sachen, die kommen nochmal on top drauf. Also es ist minimal 12 bis, manche Stunden sagen 12%, andere sagen bis 25% mehr Produktivität, die du nochmal in die Tasche steckst als Unternehmen. Bloß weil die Leute gut drauf sind. Also da brauchst du gar nicht, ja klar musst du da viel zu viel tun, aber ich meine, du kriegst nicht nur durch bessere Teamarbeit, dadurch, dass du Menschen mehr Freiheit lässt, wirklich das zu tun, wofür sie brennen und aber das dann auch im Team zu machen, da müssen wir auch noch drauf kommen, das ist total wichtig, wie kriegt man denn all diese Ameisen in einen Korb, ne? Das alleine bringt schon viel mehr Produktivität, auch, dass die Menschen sehr viel flexibler, auch bereit sind, flexibler zu sein, dass wenn du sagst, okay, geh um 2 Uhr zum Skifahren deines Lütten nach, da musst du noch nicht mal okay sagen, das tun die einfach. Und da guckt auch niemand auf die Uhr, sondern dann sagen die Kollegen, ey, hast die Skier schon gewachst? Ne? Und dann bist du weg. Dann haben die Leute sagen auch, ich habe keine Probleme, mich im Urlaub abends an einem schönen Ort auf dem Segelboot hinzusetzen und nochmal meine Mails zu checken. Es ist ein Geben und Nehmen.
Wichtiger Punkt, ja.
Das denke ich mal in Deutschland. Hm. Was? Die wollt die Mails abstellen? Seid ihr blöd? Also, verstehst du, es ist Geben und Nehmen.
So. Das Thema und ist ja bei dem Punkt, deshalb sage ich wichtiger Punkt, also bei diesem Geben- und Nehmen-Ansatz, dass dann auch dieses, also dass das eher in so einem relativ lockeren Rahmen dann auch erfolgt. Also natürlich gibt es dahinter auch sehr viel Verbindlichkeit im Sinne von, da ist Vertrauen da und ich kann mich aufeinander verlassen. Aber das ist jetzt nicht so ein vorgegebenes Geben und Nehmen. Ja, und das finde ich dann auch, also es hat mich förmlich angesteckt, auch als ich in deinen beiden Büchern und insbesondere auch in dem anderen, in dem zweiten Buch, was wir noch gar nicht erwähnt haben, dieses 8 Stunden mehr Glück gelesen habe, weil da sind ja auch so ein paar Beispiele dann drin. Und dann, also ich konnte mich da richtig reinversetzen, beispielsweise in das, was du eben gesagt hast, ich sitze da abends auf meinem Boot und klappt nochmal einen Laptop auf, weil das ist dann sowas, das wird, also das geschieht dann trotzdem mit so einer gewissen Lockerheit und man ist dann auch irgendwie, also das belastet die Menschen dann dort auch so nicht, ja, weil wir haben ja schon die Diskussionen, ja, die du kennst, so nach dem Motto, ab 8 Uhr ist dann das E-Mail, ab 20 Uhr ist das E-Mail abends abgeschaltet und so weiter. Und ich glaube natürlich, also wenn da so ein Druck erzeugt wird und da ist so ein Muster hinter, dann können vielleicht solche Regelungen Sinn machen, aber wenn es dann so praktiziert wird wie oben bei euch und man hat dieses Give-and-Take-Ansatz, ja, und dann hat das auch dann einen Sinn für mich und dann passt das auch alles gut zusammen.
Der Sinn des Lebens ist das Gespräch. Das war ganz witzig, ich hatte einen Journalisten in Österreich und der sagte auch, ja, aber was ist denn jetzt? Viele sind ja dann auch gestresst, wenn dann die Mail reinkommt und so. Und dann habe ich einfach gesagt, ja, was macht man denn dann? Ja, ne? Und dann sagte ich auch, ja, was möchtest du denn? Und dann hat er dann tatsächlich geantwortet, aber ich meinte allgemein einfach, was möchtest du denn? Also wenn du gestresst bist, wenn da Mails reinkommen, dann hilft es einfach zu wissen, dass diejenigen, die Mails an dich schicken, gar nicht von dir erwarten, dass du die Mails gleich antwortest, sondern die wollen einfach das aus ihrem Kopf raus haben und dachten, ach, ich schicke das schon mal, dann ist das schon mal weg. Das heißt nicht, dass du da gleich antworten musst. Und darüber muss man halt reden und offen sein und da muss halt eine bestimmte Transparenz sein und da muss man halt auch über seine Gefühle reden können, dass mich das stresst und das ist dann auch okay. Ui, würde der Schwede sagen, ui, das, Entschuldigung, das war nicht meine Absicht und welche Lösung können wir denn da zusammenfassen? Oh, sollen wir die anderen auch mit dazu nehmen? Oh, wollen wir mal ein Grupps-Treffen machen? Wie wollen wir denn zusammen mit E-Mails umgehen? Oder in Schweden ist ja auch so weit, dass man auch oft über SMS kommuniziert. Ne? Und das ist ja dann nochmal direkter. Ja, wie wollen wir damit umgehen? Und darüber zu reden und das nicht immer also man sieht das vielleicht auch als Angriff auf seine Person oder aber als, dass man angesehen wird als eine nicht fleißige Person, wenn man sagt, dass man da Probleme mit hat und so weiter. Und weißt du, Jungs und Mädels, macht doch das Leben nicht so kompliziert. Ich meine, sag doch einfach, was Sache ist.
Wobei ich schon auch erlebe.
Das ist natürlich, und da kommt wieder Vertrauen, ne? Da kommen wir wieder zum Thema Telit. Ne? Und da braucht man die psychologische Sicherheit auch.
Wobei ich schon auch erlebe, ich weiß nicht, wie es dir geht, Maike, du beschäftigst dich ja auch jetzt schon seit einigen Jahren mit dem Thema und bist da auch, wie soll ich sagen, stark missionarisch dann auch tätig, dass sich auch die Deutschen, ja, und da schon sehr auf den Weg auch gemacht haben und dass wir uns da auch in so einem Transformationsprozess dann auch befinden. Ja, also natürlich ist es so, wie wir eben gesagt haben, du kannst nicht von jetzt auf gleich den Schalter dann umlegen und sagen, bei uns läuft alles so wie in Skandinavien. Aber ich glaube schon auch, auch jetzt durch Generationswechsel, die da auch stattfinden, dass jetzt auch neuere Generationen und die jungen Leute schon genau wissen, was für sie dann auch wichtig ist und was sie hinter guter Arbeit verstehen und wie sie geführt werden möchten, dass da auch so ein Veränderungsprozess in Gang gesetzt worden ist, dass da noch viel Luft nach oben ist. Ich glaube, das ist überhaupt keine Frage. Aber nimmst du das auch schon wahr, dass da auch um jetzt du bist ja auch jemand, der da auch die positiven Seiten auch gerne sieht, um das Positive mal in den Vordergrund zu spielen, dass sich da was tut? Nimmst du das auch so wahr?
Ja. Also doch. Das, lass mir mal so sagen, wenn ich gebucht werde, dann tut ein Unternehmen das natürlich nicht, weil sie denken, wir wollen bloß nichts verändern. Das ist und durch Corona hat sich da echt viel getan. Ich muss sagen, muss ich jetzt auch mal eine Lanze brechen für Österreich, witzigerweise, weil die buchen mich total viel. Ich habe so das Gefühl, die wollen echt, echt viel verändern. Und das merke ich auch in Deutschland. Es gibt natürlich auch viele Unternehmen, die das auch sowieso ohne mich, haha, ich will übermissionieren, so wichtig bin ich auch wieder nicht. Aber das sind genug Unternehmen, die das ohne mich schon angestoßen haben und schon auch gar nicht so viel Buhai drum machen. Wobei ich mir wünschen würde, dass sie es täten, sodass andere angesteckt würden. Obwohl, es gibt natürlich auch immer so eine, jetzt kann ich es nicht mehr hören, ne? Das ist natürlich auch wahr. Und Bescheidenheit ist ja auch wirklich eine sehr nordische Tugend. Aber es gibt viele Unternehmen, die schon unterwegs sind und es verändert sich auch viel, muss ich sagen. Aber es ist halt immer, ich sehe halt auch all die Leute nicht, die nichts verändern wollen.
Das stimmt,
die sehe ich halt nicht. Mhm. Die zu erreichen ist halt auch sau schwer. Also wenn es dir mit dem Podcast gelingt, bin ich froh. Weil das finde ich immer am spannendsten, da was zu verändern.
Ja, und auch das ist ja auch so ein Prozess, ja. Also ich meine, Veränderung gelingt selten von heute auf morgen. Und also da gebe ich dir recht, als du eben gesagt hast, naja, die Firmen, die mich buchen, die haben sich im Prinzip auch schon auf den Weg gemacht, die sind auch offen für Veränderung. Und gleichermaßen gilt es wahrscheinlich auch für viele HörerInnen jetzt meines Podcasts. Dennoch glaube ich, werden wir beide ja nicht müde, sukzessive diesen Kreis dann zu erweitern. Und da finde ich auch dieses Bild von dem Anstecken, was du eben gesagt hast, ja, dass wir mit unserem Feuer der Begeisterung für unsere Themen da noch andere anstecken wollen, ist dann auch ein schönes Bild. Ja, und so wird es dann sukzessive dann auch entsprechend mehr.
Also zwei Sachen. Mhm. Erstens, ja, auch hier muss ich dir ein Kompliment geben, weil du so gut mit MitarbeiterInnen, also weil du das HörerInnen, da bin ich echt, das ist noch eine Learning-Kurve, also ich jedes Mal denke ich, wow. und dann anstecken, ja, das finde ich, das will ich halt, deshalb bin ich ja hier im Norden oder berichte aus dem Norden, wo die immer denken, was habe ich mit dem Norden zu tun, aber aus dem eigenen Quark kommt jetzt auch nicht immer was Neues. Und ich möchte halt in der Tat Mut machen, weil ich ja sehe hier, also die sind ja bei allen Indizes, sind die Skandinavier, mischen ja vorne mit. Ne? Mhm. Nun mischen wir, naja, okay, lassen wir mal Digitalisierung und Readiness for Network und so weiter. Da gibt es ja auch noch einige, da schneiden wir nicht so super gut ab. Aber da ist Schweden auch hier irgendwie nach USA und Hongkong auf Platz 3 von der Welt. Und dann denke ich mir, und das bekommen die alle hin mit genau so einem Mindset. Mhm. Und wir sind in Deutschland auch erfolgreich, müssen uns aber den Hintern dafür aufreißen. Und das finde ich einfach so schade, weil ich sehe, es geht auch anders und ich möchte einfach Mut machen und zeigen, hey, es funktioniert echt, Kontrolle loslassen, ja. Und die Welt kracht nicht zusammen. Ja, es geht. Und wir sehen ja, dass es geht. Hier sind wir wirklich im Schnitt 20 bis 30 Jahre weiter. Hm. Was den Leadership-Stil, aber auch was die gesellschaftliche Entwicklung angeht.
Darf ich gerade
mal? Da kann man doch prima mal hingucken.
Darf ich gerade mal einhaken beim Thema Leadership-Style oder Leadership-Stil? Und zwar, Maike, wir hatten ja ein kurzes Vorgespräch und da hast du diese Begrifflichkeit liebevolles Leadership verwendet. Hat mir sehr gut gefallen. Ich habe auch nach unserem Gespräch noch sehr viel drüber nachgedacht. Was meinst du genau damit?
Ja, das kommt ja gar nicht von mir, das kommt von Jan Karlsson, der ehemalige CEO von SAS, der damals SAS aus dem Konkurs, beinahe Konkurs, zu der besten Fluglinie der Welt gemacht hat. Und der redet von Sharelexful Leadership und das ist liebevolle Leadership.
Ja.
Ja, das ist ja genau dieses, von Menschen zu sehen und zu lieben und sie in die Voraussetzungen zu geben, teilzuhaben und mitzumachen, um es jetzt mal einfach so zu sagen. Wir wollen ja alle mitmachen gerne. Und das ist ja auch genau dann, wenn wir helfen, wenn wir kooperieren, dafür ist ja unser Hirn auch gemacht. Das ist ja total gefährlich, wenn wir einsam sind. Das war ja auch die Gefahr von Corona. Das ist ja wie gesundheitsschädlich wie 7 Jahre 15 Zigaretten rauchen zum Beispiel. Ne? Einsamkeit, ich muss immer nachgucken, wo ich das gelesen habe. Aber in der Tat ist das nicht, dafür sind wir nicht gemacht, weil wir hätten früher nicht überlebt. Wir werden immer dann mit Glückshormonen belohnt, wenn wir helfen. Wenn die Tomaten von der Frau im Supermarkt runterfallen oder einem Mann und du hilfst dem auf, die wieder aufzuklauben, da bist du irgendwie total gut drauf. Ne? Und das, warum? Weil dafür sind wir gemacht. So, und dafür müssen aber Menschen auch die Möglichkeit haben, mitzumachen, sie nicht festzusetzen in Hierarchien. Er hat das Buch, was er damals geschrieben hat, und das war 1984, hat er genannt, Reiß die Pyramiden nieder. Lass die Menschen, sage ich immer, lass die Menschen aus dir boxen. Lass sie ihre Leidenschaft nutzen. Dafür brauchen sie aber, und das hat er halt gemacht, das gesamte Wissen des gesamten Unternehmens so weit wie möglich, also beinahe alles, weil wir versuchen ja immer Wissen nicht zu teilen, aber Menschen müssen Zugang haben, das habe ich hier auch schon gehört und es ist bis heute noch so und ich habe ja zufällig, wusste ich gar nicht, seinen Nachfolger Christian Clemens auch interviewt und ich war auch in der Fluglinie, die damals auch von ihm, also es war nicht SAS, sondern Linieflieg, die damals auch von ihm revolutioniert wurde sozusagen, auch die Interviews gehabt und genau das höre ich ja heute noch in dem Unternehmen. Die Menschen müssen einfach die Möglichkeit haben, selbstständig zu handeln und selber Entscheidungen zu treffen. Dazu brauchen sie Wissen, sie brauchen Transparenz. Es gibt faktisch, hat ja auch ein Bauunternehmen gesagt, kaum Wissen, was du nicht teilen kannst mit den Leuten. Ne? Und diese psychologische Sicherheit, dass sie halt auch patzen dürfen, falsche Entscheidungen treffen dürfen, aber jede ist besser als eine falsche und das habe ich dann gesehen, da war ich auf einem kleinen Flughafen und dieser Flughafen gehört, glaube ich, auch der Fluglinie und da habe ich dann eine Mitarbeiterin interviewt und die sagte auch, ja, und wenn dann der Flug ausfällt, dann rennen wir halt in den nächsten Supermarkt und dann kaufen wir Snacks und was zu trinken für die Leute, die warten und so, weißt du, das ist einfach, das können die einfach machen, nach eigenem Ermessen. Und genau das ist, genau das hat er damals auch initiiert. Also liebevoll heißt einfach liebevoll. Also ich meine, Liebe im Business-Kontext ist für uns echt ungewohnt, aber ich habe hier auch tatsächlich ganz oft gehört, lead by love, not by fear. Also sorg dafür, dass die Menschen sich sicher fühlen, dass sie sich wohlfühlen, dass es ihnen gut geht, dass sie sich auch dann auch Dinge zutrauen, weil sie wissen, und das ist vielleicht jetzt auch noch ein Ding, was wir ansprechen können, dass ihnen ja, das Wort Fehlerkultur, ja, du schaust schon auf die Uhr und zurecht, glaube ich.
Ich habe gar nicht drauf geschaut. Nee, alles gut.
Also ich dachte gerade Fehlerkultur, das ist auch noch so ein Wort, allein das ist auch unglaublich wichtig. Aber wir machen da schon wieder so ein Wort oder so eine Methode draus oder dabei ist es auch hier einfach ja, die Liebe zu Fehlern auch. Also weil sie hier in dieser Fluglinie Sachen sagen, ich möchte 2 Fehler von dir sehen pro Tag. Weil dann weiß ich, dass du 8 richtige Entscheidungen getroffen hast.
Interessanter Ansatz, ja. Wahnsinn.
Weil Menschen sollen Entscheidungen treffen. Wir sollen vorwärts kommen, wir wollen was bewegen. Und wenn du Angst hast, dann bewegst du den Hintern nicht. Ich auch nicht. Das ist ganz normal, wenn ich mich vor irgendwas fürchte, dann, deshalb ist ja Mut so wichtig.
Sag mal, weil du gerade dieses Beispiel von der Fluglinie auch gebracht hast und auch dieses Thema mit den Fehlern. Hast du vielleicht ein, zwei Beispiele von deinen Gesprächen mit Menschen in Skandinavien, die da vielleicht auch mal aufzeigen, was genau so deren Art der Führung beschreibt und wo du sagst, das können wir, also wir in Deutschland jetzt gerade, von skandinavischen Chefs lernen. Fällt dir da was ein, Maike?
Also ja, also der Führungsstil hier ist einfach in der Tat, wenn ich sage, was ist gute Führung für dich, habe ich bei Tobi jemanden gefragt, der ein Geschäftsführer, so ein richtiges Alpha-Tier, dachte ich, weil gut trainiert, knackige Ansagen, ne? Aber das hat gar nichts damit zu tun, dass sie trotzdem unglaublich menschengerichtet sind, weil ich sage, was ist gute Führung für dich, sagt er, echte Liebe und Anteilnahme für jeden im Team, so. Und ich würde sagen, Leadership hier bedeutet mehr, dass du diese einzigartigen Menschen, die ich, was ich vorhin ja schon beschrieben habe, dass Menschen einzigartig sein dürfen und bitte auch sollen, auch auf der Arbeit, dass du diese einzigartigen Menschen so kombinierst, dass sie einander ergänzen wollen auch. Ne? Und da, deine Aufgabe und die Aufgabe im Übrigen, das ist noch nicht mal die Aufgabe von Leadership, weil da sind wir auch bei Self-Leadership, dass die Aufgabe von jedem im Unternehmen ist, sich zu fragen, was kann ich für dich tun, damit du deinen Job so gut wie möglich machen kannst. So. Und das gilt aber auch für die Kollegen untereinander. Und ich denke, diese Kultur im Unternehmen zu kreieren, das ist die Kunst. Weil ich habe ja hier jemanden gesprochen, der Teamleiter Endmontage, Motoren von Scania. also in so einem richtig, mit Käppi falsch rum auf und Sicherheitsbrille hochgeschoben. Und der sagte auch, ja, wenn ich gut bin in irgendwas, dann reibe ich das hier den Leuten nicht unter die Nase, sondern wir versuchen in Schweden lieber dafür zu sorgen, dass die Person so gut wird, zu helfen, dass die Person so gut wird wie ich. Und also das sage ich immer mit Räuberleitern geben. Ne? Es ist total wichtig, dass Menschen einander Räuberleiter geben möchten. Und das hat ganz viel damit zu tun, also dass du diese Atmosphäre herstellst im Team, dass wir nicht mehr unser Wissen, dass wir uns nicht beschützen müssen. Und das müssen wir oft in Deutschland. Wir beschützen unsere Position, wir beschützen unsere Stellung durch Wissen nicht zu teilen, durch neidisch zu sein auf andere, durch versuchen, was irgendwie hinterrücks zu machen, ne? Ein bisschen buckeln, ein bisschen treten. Und das ist halt sehr, sehr, sehr extremstes Gift für ein Unternehmen und die Entwicklung eines Unternehmens, weil dann entwickeln sich die Menschen nicht persönlich und dann reift auch das Unternehmen nicht. Das Unternehmen müssen ja mitwachsen. Ne? Also wenn immer jemand wächst, wächst das Unternehmen. Und damit habe ich auch gleich das Geheimnis verraten. Wie kriegst du das hin, dass so eine Atmosphäre herrscht, dass Menschen einander etwas gönnen? Und das ist, indem du sie siehst und wertschätzt, indem du sie anfeuerst an Führungskraft. Hier von wegen nichts, nicht gemeckert ist genug gelobt oder sowas. Das kannst du gleich mal in die Tonne kloppen. Auch diese unglaublichen schematischen oder analytischen Artikel über Loben, da kriege ich echt die Krätze, und ich denke, also hier wird kaputt gelobt, aber halt auf eine Art und Weise, pass auf, die halt sehr geschickt ist.
Ja.
Nicht hast du aber toll gemacht, sondern hey, dass du jetzt dieses Projekt genauso angegangen bist, das ist so wichtig, weil für uns als ganze Abteilung, also finde ich einfach fantastisch, dass du diesen Schritt einfach so gegangen bist, dass du dich da so eingesetzt hast. Immer im Kontext mit den anderen. Was bedeutet das, was du tust für andere? Warum bist du so wichtig für uns? Und das, denke ich, ist ganz wichtig, Menschen sehen, Menschen wertschätzen, Menschen die Möglichkeit zu geben, ihr bestes Ich zu sein für andere und das auch immer wieder zu kommunizieren. Also Menschen faktisch einfach die Möglichkeit geben, wachsen zu lassen. Und wachsen
sehr schön.
Kannst du, indem du Fragen stellst, indem du hinterfragen darfst, indem du dich einbringen darfst, indem du halt nicht zu deinem Vorgesetzten gehen musst, sondern dein Super-Ego als Vorgesetzter runterschreibst, sondern es ist voll okay, wenn der direkt zum CEO geht, wenn da halt genau die Antwort liegt. Das geht in Schweden. Es geht um die Nähe der Menschen zueinander. So, und das dann empfinden die Leute auch, wenn sie wissen, ich bin so okay, wie ich bin und ich darf so, wie ich bin, mich einbringen, dann brauche ich mich auch nicht zu beschützen. Und dann muss ich auch nicht die Ellbogen benutzen. Und dann brauche ich auch nicht neidisch sein, weil wenn du gut bist, sind wir ja alle besser. Und wenn du was Tolles gemacht hast, dann jubel ich für dich, weil wir dann weitergekommen sind. Und wenn nicht alle, wenn ich mein Wissen nicht teile, dann kommen wir ja alle nicht weiter. Also wenn wir diesen Gedanken, diesen unglaublichen Teamgedanken bekommen, dadurch, dass wir das Individuum feiern, das ist halt ein Spagat.
Ja, ja.
Und das ist halt aber dann entsteht auch Glück. Ja, aber dann entsteht halt auch Effektivität. Also dann entsteht halt auch Energie.
Ja.
So, und
Stichwort Energie. So, ungefähr. Meine Liebe. Also ich bin
ja total unesoterisch, ne? Aber in diesem Falle muss ich Energie sagen.
Also ich spüre auch gerade die Energie hier total. Ja, ich hoffe auch unsere ZuhörerInnen. Also Maike, vielen Dank für das großartige Gespräch und welches wirklich also sehr energiegeladen, positiv und auch durch deine Leidenschaft für dieses Thema Glück geprägt war. Und ich bin mir auch sicher, dass du unsere ZuhörerInnen mit deinen Gedanken zu Glück, Werten und auch Arbeiten in Skandinavien sehr begeistert hast. Und am Ende dieser wirklich großartigen Unterhaltung möchte ich dich bitten, dass du mir noch 3 Fragen beantwortest. Die erste Frage, Maike, du sagst ja auch, dass Krisen zu einem glücklichen Leben gehören und sagst auch, es kommt nicht drauf an, was dir widerfährt, sondern wie du damit umgehst, ja. Was ist denn dein Mutmacher-Plädoyer, Maike, an die ZuhörerInnen von What I Do Inspires You, um ihnen die Zuversicht zu geben, gut mit der aktuellen Corona-Krise, aber auch generell gut mit Krisen umgehen zu können?
Ja, also ich muss gerade an die Mexikaner denken, die ja überhaupt gar nichts, die ja ständig in der Krise sitzen, ne? Also für die, welche Krise auch immer, ist ja egal. Jetzt Corona, davor ist was anderes oder 3 zur gleichen Zeit, egal. Mhm. Aber die haben mir wirklich gesagt, also Humor behalten. Also sie sagen, was immer auch passiert, alles, was passiert, es gibt immer einen Aspekt, worüber man lachen kann. Und das finden wir pietätlos in Deutschland. Oh ja, und das geht gar nicht. Und es ist auch alles so schlimm. Aber es geht echt. Ja, und das ist wirklich, weil Humor ist, wenn man trotzdem lacht. Okay, das geht jetzt nach Laschet nicht. Aber wenn man jetzt, ne, ansonsten geht's. Humor ist, wenn man trotzdem lacht. Und es ist halt, also dem Unglück, noch das Unglücklichsein hinzuzufügen, ist echt nicht schlau. Sondern, da sagen die Mexikaner, und das muss ich einfach, gerade wenn es hart ist, dann sollst du tanzen, dann sollst du lachen, dann musst du positiv sein, weil das Unglück tatsächlich immer, negativ ist immer ein bisschen stärker als das Positive. Deshalb, gerade dann musst du dich auf das Positive konzentrieren und auch mal einfach einen dreckigen Witz reißen. So, ich kann es einfach nicht anders sagen.
Ja.
Aber wir müssen auch dieser Seriosität mal ein bisschen loswerden. Weil bloß um alles seriös negativ zu sehen, es macht die Situation nicht besser. Im Gegenteil, es entzieht uns Energie. Und wenn wir jetzt was brauchen, dann ist es, dass wir tatsächlich positiv gestimmt sind und glücklich sind. Es ist nämlich auch besser für das Immunsystem. Das muss jetzt halt auch mal loswerden.
Absolut, ja. Ja, vielen, vielen Dank für die Antwort auf diese Frage und auch dein Mutmacher-Plädoyer, Maike. Meine zweite Frage, versetz dich mal ganz kurz in die Rolle von der Führungskraft. Was würdest du dann ganz konkret dafür tun, um deine MitarbeiterInnen Glück bei der Arbeit erfahren zu lassen?
Oh, das ist aber vielschichtig, ne? Du bist jetzt so ein Onliner, also so ein One-Liner. Du weißt ja, dass ich da ganz negativ, negativ bin. schlecht geeignet für Brigitte oder Menthols One-Liner-Tipps. Wie bin ich morgen glücklich? Ich würde sagen, die Menschen, also deine Mitarbeiter, das Gefühl geben, dass sie okay sind, so wie sie sind. Mhm. Und denen einfach mal, weißt du, das sagte eine Mitarbeiterin, ich weiß jetzt gar nicht mehr, in welchem Kontext. Ich sagte, aber so sind wir hier. Wir schenken einander Aufmerksamkeit.
Sehr schön.
Ich denke, Aufmerksamkeit schenken.
Das ja, toll.
Das glaube ich erst.
Ja, ja, um ganz schön gesagt, ja. So, und last but not least, was wünschst du denn dir, Maike, und auch den HörerInnen von What I Do Inspires You für das neue Jahr 2022? Und hast du vielleicht eventuell sogar ganz konkrete Tipps, wie man da auch dem Glück ein bisschen mehr auf die Sprünge helfen könnte?
Naja, MeWe wünsche ich allen. Das ist schon, soll ich die Marke mal branden hier? Me und we. Also das nicht zu vergessen, das denke ich, ist das Allerwichtigste. Ich meine, ist natürlich klar, was wir uns alle wünschen, oder? Da bin ich ganz eingeschlossen. Aber ansonsten denke ich, wie wir auch dieser ganzen wirklich nervigen Krise habhaft werden können, ist es tatsächlich, das nicht zu vergessen, dass egal was passiert, also nicht zu vergessen, dass das auch hier wieder wir dem Ganzen etwas Positives abgewinnen können und wir dadurch einzeln, aber auch zusammen oder als Gesellschaft wachsen können, das als Chance zu sehen. Also was ich ja am Anfang gesagt habe, wir sehen gerade in Deutschland, das klappt nicht so super gut mit dem We. Und das ist ein Learning, das ist sehr wichtig und das müssen wir aufgreifen. Also müssen wir natürlich nichts, weil dann geht es ja mehr los und so weiter, Theorie. Aber das wäre total toll, wenn wir das aufgreifen würden in der Zukunft. Ne? Denke ich. Also.
Wee-wee
geht auch.
Ja. Ja, also, Maike, vielen Dank, ja, für das inspirierende, leidenschaftliche und sehr, sehr positive Gespräch. Ich wünsche dir neben ganz viel Glück vor allen Dingen auch Gesundheit, ein erfolgreiches 2022 und dass du zukünftig ganz, ganz viele Menschen mit auf deine Reise in ein glücklicheres Deutschland auch nimmst, Maike. Vielen Dank.
Danke dir. Ich wünsche dir alles Gute und danke für das schöne Gespräch. Und viel Grüße an die Hörer. Wenn ihr bis jetzt durchgehalten habt, top.
meine HörerInnen, sie sind es gewohnt, dass der Podcast relativ lange. Ja, genau. Aber wir sind, wir beide waren heute wirklich in einem super Gesprächsflow drin. Also insofern ist eine der längeren Folgen, aber die sind da immer sehr geduldig mit mir, hoffentlich. Ja. Sehr schön.
Okay, super.
Spürt ihr auch noch diese Energie von Maike van den Boom und ihre Begeisterung und ihre Leidenschaft für das Thema Glück? Mich hat sie in der Tat mit ihrer positiven Art und ihrer sehr offenen Mentalität angesteckt und teilweise auch etwas neidisch in Richtung dem skandinavischen Way of Working blicken lassen. Wie am Ende einer jeden Podcast-Folge möchte ich auch diesmal die Höhepunkte des Gesprächs zusammenfassen und euch wie gewohnt gerne noch ein paar hilfreiche Impulse und Fragen mit auf den Weg geben. Erstens. Eine genaue Definition für Glück zu finden oder Glück in eine Schublade zu stecken, findet Maike van den Boom eher schwierig. Die Glücksforschung fragt die Menschen, ob sie glücklich sind oder nicht und geht davon aus, dass es jeder eigentlich selbst am besten weiß. Dabei ist es gar nicht so entscheidend, super glücklich zu sein und alles durch eine rosarote Brille zu sehen, denn auch Krisen gehören zum Glücklichsein dazu, damit wir uns weiterentwickeln. Ein glücklicher Mensch muss nicht immer glücklich sein. Genießt die Glücksmomente und erfreut euch daran. Glück hat viel mit Lebensprioritäten und mit Werten zu tun und kann auch manchmal anstrengend sein, aber man kann das eigene Glück durch eine aktive Herangehensweise beeinflussen. Es geht nicht darum, was uns widerfährt, sondern was wir daraus machen. Be and we. Ein Glück kommt selten allein, das heißt, ich sehe mich im Kontext mit anderen, damit auch Glück dauerhaft möglich ist, sodass Glück meine eigene Verantwortung ist, aber auch die Verantwortung, die ich als Teil einer Gemeinschaft übernehme. In vielen Ländern außerhalb Deutschlands steht die Gemeinschaft im Mittelpunkt. Das heißt, zum Beispiel in Ländern Lateinamerikas oder Skandinaviens wertschätzt man, den Zusammenhalt und nimmt sich sehr viel Zeit dafür. Gerade in Krisen sieht man sehr stark, wie groß der Zusammenhalt einer Gemeinschaft ist. Die Basis für den Zusammenhalt ist Vertrauen, und Vertrauen ist einer der wichtigsten Glückstreiber. Das schwedische Wort Tillit bedeutet Zutrauen, Vertrauen und Zuversicht. Wenn du Menschen die Freiheit gibst und ihnen Vertrauen schenkst, dann bekommst du auch sehr viel Vertrauen zurück. Wenn du Menschen vertraust, dann benutzen diese ihre eigene Energie, nutzen ihr Potenzial und sie sind dann super effizient. Als Führungskraft ist es wichtig, echtes Interesse am Menschen zu zeigen und die vorhandene Energie und das Potenzial bestmöglich zu nutzen. Was bedeutet Glück für euch? Wie lebt ihr Me and We? Und was tut ihr insbesondere dafür, um bedeutungsvoll zu sein? Was ist euer Tillit? Durch was schenkt ihr Vertrauen und was löst das bei eurem Gegenüber aus? Zweitens, in ihrem Podcast Zum Glück gibt's Werte sagt Maike van den Boom unter anderem, Glück ist das Ergebnis der Werte, die wir täglich leben, und zwar gemeinsam mit anderen, denn das Glück kommt selten allein. Sie sagt auch, ein glückliches Leben ist mehr als eine Cornflakes-Packung mit Instant-Glücksflocken drin. Glück ist das Ergebnis der Werte, die wir täglich leben, allein und zusammen mit anderen. Werte wie Freiheit, Selbstwirksamkeit und Autonomie machen glücklich, denn durch sie kann man etwas im Leben bewirken. Es geht darüber hinaus auch darum, als Mensch zu wachsen und zu reifen und darum, mit der Sinnhaftigkeit und der Freiheit bedeutungsvoll für andere zu werden. Das heißt, sich im Kontext mit anderen zu sehen. Der Klebstoff dafür ist Vertrauen. Gerade in den nordischen Ländern ist das Wir sehr ausgeprägt und man sieht auch im Job den Menschen als Ganzes, der auch mal seine privaten Herausforderungen mit zur Arbeit bringen darf. In Skandinavien möchte man gerne alle mit im Boot haben, alle involvieren und man ist sehr konsensorientiert. Alle Ideen sollen erstmal auf den Tisch und alle Beteiligten werden gehört, damit sie etwas zur Lösung einer Thematik beitragen können. Man will Vielfalt und hat keine Angst davor. Das dauert manchmal etwas länger, aber trotzdem gewinnt man dadurch, weil man alle vorher abgeholt hat und man nach der Entscheidung auch alle loslassen kann und jeder weiß, was zu tun ist. Wichtig ist auch, dass man eine Atmosphäre schafft, dass jeder Fragen stellen kann und man so auch die Menschen ermutigt, aktiv mitzudenken und sich einzubringen. Welche Werte tragen bei euch dazu bei, dass ihr glücklich seid? Wie schafft ihr eine Atmosphäre, welche eure Mitmenschen dazu ermutigt, die beste Version ihrer selbst zu sein? Was gefällt euch an dem skandinavischen Way of Working ganz besonders gut? Was fehlt euch und was würdet ihr euch wünschen? Drittens, die Bedeutung von Glück in der Führung beschreibt Maike van den Boom wie folgt. Wenn du dafür sorgst, dass es den MitarbeiterInnen gut geht, dann geht es auch dem Unternehmen gut. Die Menschen sind sehr viel entspannter und haben somit auch sehr viel besseren Zugang zu ihrem eigenen Potenzial. Wenn wir mit Glückshormonen geflutet werden, dann öffnet sich der kognitive Rahmen, dann arbeitet man auch erfolgreicher, das heißt, auch das Unternehmen ist dadurch produktiver. Liebevolles Leadership. Ein Begriff, den Jan Karlsson, der ehemalige CEO von SAS Scandinavian Airlines, geprägt hat, bedeutet, Menschen zu sehen, sie zu lieben und ihnen die Möglichkeit zu geben, teilzuhaben und mitzumachen. Also ein wichtiger Teil einer Gemeinschaft zu sein. Wenn wir helfen dürfen, werden Glückshormone ausgeschüttet. Es ist sehr wichtig, Wissen transparent zu machen und zu teilen und dies als Voraussetzung für selbstständiges Handeln zu nehmen. Dazu kommt noch die psychologische Sicherheit, dass die Menschen auch mal Fehler machen dürfen und sich dadurch auch etwas zutrauen und auch den Mut haben, Entscheidungen zu treffen und damit etwas zu bewegen. Was können wir von skandinavischen Chefs lernen? Echte Liebe und Anteilnahme für jeden, das heißt die Einzigartigkeit der Menschen erkennen und sie so miteinander zu kombinieren, dass sie einander ergänzen wollen. Der Ansatz der Chefs ist oft so, dass sie sich fragen, was sie für ihre MitarbeiterInnen tun können, damit sie ihren Job so gut wie möglich machen können. Es geht sehr viel um eine Räuberleiterkultur, wo man dem anderen helfen, unterstützen und weiterentwickeln möchte. Man schafft eine Atmosphäre, wo man dem anderen etwas gönnt, und man erreicht das als Vorgesetzter, indem man die Menschen sieht, sie wertschätzt, sie anfeuert und ihnen Wachstum ermöglicht. Man fördert den Teamgedanken, indem man das Individuum feiert. Was bedeutet für euch Glück in der Führung? Praktiziert ihr ein liebevolles Leadership? Falls ja, was sind eure Erfahrungen? Falls nein, was hindert euch daran? Wenn ihr euch an die Räuberleiter erinnert, welche Hilfestellungen kommen euch in den Sinn, damit eure MitarbeiterInnen wachsen können? Abonniert den Podcast und folgt What I Do Inspires You auf LinkedIn, Instagram und Facebook. Dort teile ich regelmäßig interessante News zum Thema Leadership und ihr bekommt auch immer wieder eine Rückmeldung auf eure Fragen rund um das Thema Führung und auch zum Podcast. Teilt den Podcast in eurem Netzwerk und werdet Teil einer inspirierenden Leadership-Community.